Einen wunderschönen guten Morgen wünscht Rantil Salzer. Hier ist das Jazzcafé am 6. November 2011 und ich habe mir heute Gäste ins Studio eingeladen. Ich habe mir zwei Hauptvertreter von Malo eingeladen und worum wird es in meiner heutigen Sendung gehen? Vor allem wird es um die Evolution eines Sängers gehen, einer Sängerin, eines Musikers, aber mehr dazu gleich nach dem Stück Evolution, das auch von Albert Mayer, der heute mein Gast ist, komponiert wurde. Also das war zumindest ein Teil der Komposition Evolution, die von dem Herrn stammt, der mir jetzt im Studio gegenüber sitzt. Hallo Albert.
Hallo Ranthild, vielen Dank für die Einladung.
Ja, also um dich mit ganzem Namen vorzustellen, ich habe das große Vergnügen, Albert Mayer heute bei mir im Studio zu haben, gemeinsam mit seiner Partnerin Alexandra Regenfelder. Die beiden kennt man nicht nur als Duo Mayregen, nein, sie sind sozusagen auch der Kopf des Teams der Gruppe Malo. Und Anlass, warum ihr heute mal wieder zu mir ins Studio gekommen seid, ist ja, dass es Neues gibt.
Ja, ich hätte es selbst gar nicht für möglich gehalten, aber wir haben es geschafft, unsere CD bis zum 11.11.11 fertig zu bringen. Das war mein großer Plan und das wird der zweite Malo Longplayer sein, den es gibt.
Und es ist aber jetzt so, was ich da gerade gespielt habe, das war ja ein sehr frühes Werk von dir.
Ja, ein anderes Projekt auch, ja.
Die CD selber ist schon 11 Jahre alt und nennt sich Primary Rocks. Und da hast du ja mit Lorenz Raab gemeinsam gearbeitet. Jetzt ist aber das, was du bei Malo machst, vollkommen anders.
Völlig konträr, weil Primary Rocks hat das Konzept gehabt, freie Improvisation auf die Bühne zu bringen, ohne Absprache vorher, ohne Proben. Und das hat mit dem Lorenz, oder funktioniert immer noch sehr gut mit dem Lorenz. Bei Malo reden wir von einer großen Big Band-artigen Funk- und Soul-Produktion, mit Anleihen auch von verschiedenen anderen Stilistiken, aber das ist so der Kern. Und ich habe auf der neuen CD 24 Musiker versammelt und das ist natürlich ein bisschen eine andere Art der Vorbereitung als für ein Improvisationsprojekt.
Auf jeden Fall, obwohl ich denke mal, dass man sich sogar auch aufs Improvisieren vorbereitet, aber sicherlich ganz anders.
Ja, da ist die Evolution sozusagen die Lebensentwicklung auch maßgebend, wie sehr die Improvisation dann ausfällt.
Na, bleiben wir gleich mal bei dem Konzept Evolution. Sprich, du kommst, aus welcher musikalischen Richtung würdest du selber sagen, kommst du eigentlich?
Also mein Background in dem Sinn ist, dass ich in dritter Generation Musiker bin und kurz skizziert, mein Opa war Geigenbauer und hat Schrammelmusik gemacht, mein Vater ist Jazzmusiker und ich habe das irgendwie von klein auf mitbekommen und habe mich aber auch sehr früh für amerikanische, gut produzierte Pop- und Funk- und Soulmusik interessiert und das war eigentlich immer schon mein Lebensweg. Ich habe dann einen kleinen Umweg gemacht, 11 Jahre eine Fusion-Band geleitet, The Funk Mothers, und das war mein erster Einstieg in die quasi ausschließliche Arbeit der Musik in meinem Leben. Ich habe mit 14 Jahren eine Band gegründet, wo alle anderen schon 20 waren und das war also für mich eine ziemliche Herausforderung.
Du warst aber mit 14 Chef von Lauter.
Chef und ganz klein und habe also auch nicht wirklich älter ausgeschaut, wie man das so irgendwie sonst heute manchmal beobachten
aber sie
kann.
Aber sie haben alle auf dich gehört?
Das war eine Gruppe, ja. Eine schöne Gruppe, da hat es menschlich gepasst einfach, ja, das war gut. Und ich habe dann auch ein Musikstudium gemacht und bin also auch als Pädagoge tätig und habe also meine Erfahrungen auch mit verschiedensten Musikern gesammelt, als Begleiter, als Sideman, wie man so schön sagt, aber eben auch immer eigene Projekte geleitet. Dann habe ich meine Partnerin Alexandra kennengelernt 1994 und mache also seit fast 18 Jahren mit ihr auch Projekte auf der Bühne. Also man kann eigentlich sagen, alles, was man auf unserer Webseite, auf der Mayregen-Webseite sieht, ist von uns beiden produziert und gemacht. Und das ist eigentlich das Schöne daran, dass es bei uns so gut funktioniert. Ja.
Also quasi von der Improvisation hin zum Funk und zum Soul. Und ich denke mal,
genau, ja.
Dann spielen wir doch mal was von dem quasi vorletzten Album.
Ja.
Deinem,
Soul Stories heißt das.
Das war aber das allererste Malo-Album, oder?
Jawohl, genau.
Dann spielen wir so frei nach dem Motto, damit sich die Hörer vorstellen können, was man bei einem Malo-Konzert erwarten kann. Spielen wir jetzt, ihr habt gemeint, ihr wollt den Song Home spielen.
Ja, weil da hört man den Lorenz Raab und da hört man
der auch, ja auch gerade zu hören war.
Ja, der wird da gefeatured, eine schöne Ballade, die, da geht es um also die Musik, die Freude zu musizieren. Und man hört hier auch ein Blockflöten-Solo von meiner Wenigkeit.
So klingt die Blockflöte ja ganz, ganz selten. Und du hast mir jetzt gerade Kindheitsanekdoten erzählt.
Ja.
Die Blockflöte, der Jazz und das Birdland oder was war's?
Ah, das Jazzland.
Das
ja.
Jazzland, okay, ja.
Ich glaube, dort war es auf irgendwie. Mein Vater hat mich in frühen Jahren schon mitgenommen zu seinen Auftritten und hat mich hat gemerkt, also ich kann irgendwie die Töne treffen. Ich habe dann, glaube ich, mit 6 Jahren oder so im Jazzland 3 Stücke gespielt. Summertime, My Romance und Secret Love. Und eben als Solist, als Blockflöter mit einem kleinen Solo danach und so. Das war mein Einstieg
in den Jazz. Im Alter von 5 Jahren.
Ja, oder 6, ich weiß nicht mehr. Aber jedenfalls, ich habe wie viele Schüler mit Blockflöte begonnen und auch mit Klavier. Und das war so irgendwie dann, was ich aus dem Ding gemacht habe. Mittlerweile ist es eigentlich das Ding, was am meisten öffentlichen Output habe, weil ich habe jetzt ein Blockflöten-Solo im Internet, in YouTube seit ein paar Jahren. Das hat mittlerweile, glaube ich, 80.000 Klicks, also das ist, weil es eben so schräg ist.
Was spielst du da?
Ja, auch so ähnlich wie hier, also okay. Blues-Solo mit sehr vielen Tönen.
Ich denke, es ist furchtbar ungewöhnlich, weil man kennt ja so dieses Bild im Kopf von Leuten, die Blockflöte spielen, und das hat mehr was zu tun mit, ja, wie habe ich es vorgenannt, schmerzhafte Schülerkonzerte.
Ja. Na, also das ist ein Ding, aber natürlich mache ich auch Keyboards und Gesang, und das ist eigentlich die Hauptperformance bei meinen Konzerten. Und was meine Partnerin gerade gesagt hat, ist natürlich zu sagen, bei solchen Stücken, wie wir sie jetzt auf der CD hören, das war jetzt eins, wo man schon auch Freiraum für Soli hat und Instrumentalfeatures. Es kommen jetzt ein paar natürlich von der CD, wo es eher so um einen Songcharakter geht, mit Strophe, Refrain, Bridge und aus. Ja. Das ist natürlich bei unseren Konzerten dann wieder auch da, aber natürlich mit viel extended, erweiterter Form, mit lustigen Einlagen, Soli.
Absolut, ich denke, obwohl es immer wieder Leute gibt, von denen ich weiß, sie kaufen sich das Album vom Künstler, sie gehen zum Konzert und dann hört man hinterher so, naja, und wie hat dir das Konzert gefallen? Und dann ist immer so diese Sache, naja, das klang aber ganz anders als auf dem Album. Also es gibt Leute, die, sie kennen den Song,
also
sie kennen entweder die Albumversion oder die Radioversion, sie gehen ins Konzert und sie wollen eigentlich genau das hören, aber ein Konzert ist ja
vermittelt was anderes.
Was anderes. Oder sollte das anderes sein, während man ja bei einer Albumproduktion.
Ja, außer du gehst in ein Playback-Konzert, was es ja auch häufig gibt. Zwar nicht so sehr im Jazz, aber in anderen Sparten.
In Karaoke-Bar. Karaoke-Bar, da kann man sowas haben. Aber es ist ja so, dass du quasi Anfänge, Primary Rocks ist ein bisschen mehr Improvisation, ist ein bisschen mehr Richtung auch jazziger in manchen Stellen. Und bist aber jetzt sozusagen schon das zweite Album doch sehr verwurzelt im Soul und im Funk.
Genau, was wir jetzt, glaube ich, bald hören werden. Weil
was wir bald hören werden, aber was mich vorher einfach wirklich interessieren würde, ist, warum der Funk und der Soul? Gibt es da eine besondere Verbindung, etwas Besonderes, was dir einfach an diesem Konzept von Funk und Soul gefällt, oder nennen wir es ein Genre?
Ja, du hast jetzt nicht gesagt, warum in Österreich, gell, wie wir vorher gesagt haben.
Ja, das wollte ich noch anbringen.
Aber es hat eigentlich was Globales. Ich bin erstens mal ein Kind der 70er und mir hat diese Musikrichtung immer schon sehr gefallen. Es gab ein paar Platten daheim, die ich damals gehört habe. Herbie Hancock und so, das waren so meine frühen Einflüsse. Aber ich glaube, im Funk kann man einfach auch sehr gut sich fallen lassen und ein erdiges Miteinander musizieren ausdrücken. Also mir gefällt der Funk immer schon und gibt es keine nationalen oder zeitlichen Grenzen.
Ist es nicht so, dass die Leidenschaft, glaube ich, da der Vorreiter ist? Also Funk und Soul hat für mich, sobald ich das gehört habe, ich glaube, da war ich, die Schade war, glaube ich, würde ich sagen, so mein erster Soul-Einstieg. Mhm. Weil ich komme nicht so aus diesem Jazz-Övre und war mit der Musik eigentlich, bis ich 14, 15 war, überhaupt nicht vertraut oder umgeben. Aber wenn ich denke an Sade und dann weiter in die viel mehr soulige Richtung, es ist dieses wirklich großzügig leidenschaftlich sein können mit den Emotionen. Weil wenn ich mir Pop hernehme, dann sind die Emotionen eher in einem Mittelmaß, ja. Also es kommt zwar alles vor, aber immer im Mittelmaß. Und so dieses Extrem vom ganz reduziert leisen bis zum Geschrei, ja, bis zum Ekstatischen, das ist im Soul und Funk für mich immer drinnen. Also die Bandbreite der Emotionen ist eine sehr, sehr weite.
Absolut, also das unterscheidet es garantiert zu dem Pop, wie man ihn kennt, ja, weil es doch immer so ein Equilibrium hat, ja, das eigentlich nie verlassen wird. Freunde von mir nennen das dann auch ganz immer sehr gerne Fahrstuhlmusik.
Das ist ein guter Vergleich. Ja. Ja, und ich glaube, das ist ja die Verbindung dann zum Jazz, weil im Jazz hast du auch die Palette offen.
Absolut.
Und nicht, dass Menschen oder junge Musiker über Funk zum Jazz kommen, ist ein ganz häufiger Weg.
Genau.
Also das merke ich ja bei Pianisten sehr oft. Die, okay, vielleicht der Blues, in der Richtung beginnt es, wenn sie sich für die Musik interessieren, aber dann kommt sehr bald dieses Funkige und dann hat man den Einstieg, aha, da wird es interessant, da kommen ganz andere Chords, viel reicher an Tönen, die man sonst nicht gewohnt ist, wenn man Grundton und grundharmonisch von den Stufen denkt. Ja?
Absolut.
Und dann wird so dieser Weg geöffnet, wo geht's hin, was gibt's für Kombinationen an Tönen, welche Klänge sind möglich und das ist so der Weg in den Jazz.
Absolut. Also ich bin dafür, Jazz kann man überhaupt nicht machen ohne Emotionen und ohne Leidenschaft. Und ich glaube, keine gute Musik kann entstehen, ja, ohne Emotionen und Leidenschaft. Und ich würde sagen, an der Stelle hören wir doch in die quasi Opening-Nummer vom neuen Album hinein.
Genau, definitiv keine Fahrstuhlmusik ist das jetzt. Das Stück ist gleich in medias res und nennt sich Let Love Take Control.
Wenn wir doch schon von starken Emotionen sprechen. Let Love Take Control. Die Intronummer zu eurem neuen Album und an der Stelle, man kann euch live hören und zwar schon nächsten Freitag.
Ja.
Wenn es sozusagen die Release-Party gibt
genau. Für
das Album. Die findet nämlich im Reigen statt ab 8:30.
Mhm.
Und da gibt es jetzt also sozusagen, das Album ist heraus, digital. Ist es physisch auch schon da? Da haben
wir uns ja gerade unterhalten. Wir halten es ja gerade schon in den Händen. Es ist eine wunderschöne Optik auch mit tollen Fotos, die übrigens der Konstantin Reier beigesteuert hat von Live-Konzerten aus dem Porgy & Bess.
Sehr schönes Cover kann man übrigens auch sehen auf eurer Homepage.
Ja, danke. Es zeigt ein Frontalgesicht von mir mit Zeichenfilter oder so irgendwie, hat es der Grafiker gemacht. Jedenfalls sehr schön geworden und es gibt es zu kaufen ab sofort über meine Website, ab Freitag beim Konzert und ab Februar dann über den Vertrieb Hornsel auch in den Märkten.
Genau, sozusagen ab Februar würde es man dann auch finden, wenn man zu Libro oder EMI reinspaziert, dann wird man das
genau
finden.
Ist das genau. So offizielle Veröffentlichungstermin.
Genau. Ja, aber sozusagen Release-Party.
Release-Party, also was wird dort sein? Wir haben eine neunköpfige Band und spielen sozusagen zweieinhalbstündiges Programm. Da sind Bläser dabei, Chöre, also so ähnlich wie man das jetzt gehört hat. Ich sage vielleicht kurz noch das Line-Up durch, also meine Partnerin Alexander Regenfeld und ich. Malo heißt die Band und des Weiteren spielen an diesem Abend mit Stefan Wessel Bass und Gesang. Thomas Hechenberger Gitarre, Georg Beck Schlagzeug, Katrin Wagner Gesang, Nelson Williams Posaune und Percussion, Martin Fuß Saxophone und Dominik Fuß Trompete.
Wunderbar, und was mir schon eingefallen ist, also ihr mir das vorher gesagt habt, das absolut Tollste ist ja das Release-Date dieses Albums, nicht? Das ist der 11.11.11?
11.11.11, genau, ja.
Lauter Einsen.
Was ich dann immer...
Wenn numerologisch könnte man das auch aufschlüsseln, aber...
Ziffernsumme 6.
Ja. Nein, aber das absolut Wichtigste an dem Datum ist ja bitte, das ist Faschingsbeginn.
Ja, und das ist ein Party-Album, also definitiv.
Genau, genau, also das habe ich mir auch gedacht beim Anhören. Es ist absolut ein Feel-Good-Good-Times-Album.
Sehr schön, ja.
Ja. Und umso wichtiger, dass es am Anfang vom Fasching herauskommt und uns sozusagen durch die Wintermonate begleiten wird. Außerdem haben wir das Jahr 2011 und ich glaube, wir haben gute Zeiten und Partys bitter nötig.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich werde auch an den nächsten Sommer denken, weil es gibt auf dem Album einen definitiven Sommerhit, der noch dazu unsere schöne Stadt Wien hervorhebt und lobpreist. Ja. Und
Vienna Holiday.
Vienna Holiday. Und da geht es ein bisschen in die poppigen Gefilde auch. Es ist ein poppiger Reggae. Und
sollen wir das als nächstes spielen?
Ich würde fast sagen, ja, weil auch wenn wir uns das eigentlich für den Schluss aufgehoben haben, aber es hat ein bisschen einen ironischen Charakter auch, also du wirst dann eh schmunzeln. Aber jedenfalls, es geht darum, macht's doch alle in Wien Urlaub, es gibt so viele schöne Möglichkeiten und warum nicht auch hier?
Genau, da kommt man jeden Sommer aufs Neue drauf, aber es ist ein gutes Stichwort, wir hören den Song und hinterher unterhalten wir uns dann ein bisschen so über die Lyrics von Malo.
Okay, gerne, ja.
Gut. Wow, also dieser Song, der ist ja, das ist ja gar nicht mal mehr Funk, das ist ja schon Reggae. Das ist, ja, oder nicht?
Es ist Reggae.
Siehst du?
Es gibt ja auch da verschiedene Sorten. Wir alle sind natürlich, wenn wir an Reggae denken, denken wir an Bob Marley. Aber es gibt schon so viele Unterarten davon und ist auch eine bemerkenswerte Musikrichtung, ja.
Absolut, und vor allem Sie, ich glaube, Reggae, ganz besonders in unseren Breitengraden, ist einfach immer irgendwie Urlaubsfeeling.
Ja, total.
Weil
mir ist die Nummer beim Inlineskaten auf der Donauinsel eingefallen, dieser Refrain, Vienna Holiday, und gedacht, da muss ich was machen und da gehe ich irgendwie zur Politik. Und das wird die Wien-Promo.
Na, ich würde sagen, zum Häupl gehen, zu Michi,
ja,
und ihm das vorschlagen.
Wie man immer so schön sagt, zum Bürgermeister abwärts, gell? Überall.
Nein, aber hieß es nicht vor einigen Wochen, dass Wien sich ein neues Image suchen will, ja, dass es sich besser vermarkten will, als über die Tatsache, dass es bei uns keine Kängurus gibt?
Mhm.
Habe ich. Jesus,
du liest gute Zeitschriften, ja?
Ja, das ist Aber generell, das ist ja das, was mich immer sehr interessiert. Wie kommt man zum Text, wie kommt man zu den Lyrics?
Okay, also da ich ja alle Stücke auch selber geschrieben habe, sowohl Musik als auch Text, werde ich jetzt kurz einen Einblick in die Entstehungsphasen geben, weil es ist ja doch so, jeder Künstler hat irgendwie einen anderen Zugang, wie man CDs und Songs macht. Wenn ich einen neuen Song mache, habe ich eben, wie gerade erwähnt, so Einfälle, Melodien, Rhythmen, oft auch Basslinien, die irgendwie das allererste Element darstellen. Mhm. Also die Musik ist das erste und dann singe ich irgendwie die Melodie so ein bisschen phonetisch, habe noch keine konkreten Ideen überhaupt zum Thema. Das Thema ist dann das, wo ich mich dann hinsetze. Oft habe ich schon Teile aufgenommen für den Song und dann mache ich erst den Gesang. Ja, und da komme ich dann drauf, okay, das Stück hat das Thema Liebe oder vielleicht ein bisschen origineller Depression oder Atomkrieg oder da gibt es eben ganz unterschiedliche Stromsparen, Energiewende. Also das sind so die Dinge.
Das sind dann wirklich die kleineren Kategorien, aber ja. ich glaube im Grunde genommen kann man es ja schon darauf zurückführen. Ich glaube Liebe und Hass sind so wirklich die beiden
okay.
Emotionen, aus denen man das fast alles machen kann.
Duale Prinzip, genau. Ja.
Und, genau, das binäre Binary Oppositions, binäres Prinzip. Aber generell, das heißt also, die Arbeit am Album, ein Zusammenbauen, ein Zusammenbasteln von Teilen, wie du das auch genannt hast.
Ja.
Wie lang hast du gebastelt am Album?
Naja, ich habe das letztens mal versucht hochzurechnen in Arbeitsstunden oder in Eigenleistung, wie man so schön immer sagt. Und da bin also da pro Song auf 100 Stunden gekommen im Schnitt, die man hier arbeitet. Da ist jetzt noch nicht einberechnet die ganzen Arbeitszeiten der anderen Kollegen, die also da auch natürlich aufgenommen haben, abgemischt haben, das Ganze produziert haben. Das Stück, das Album hat 13 Songs, also ich bin da schon eine Weile gesessen. Du musst ja denken, wir nehmen auf im Overdub-Verfahren, das heißt, wir fangen mit Schlagzeug an, dann kommen die Seiteninstrumente dazu, Bassgitarre, dann kommen die Bläser-Section dazu, die ladet man dann an einem Extra-Termin ein. Also das wird wirklich so zusammengebaut, ja, weil es ist ganz eine
zusammengebastelt wie ein Mosaik oder wie ein Schichtkuchen.
Genau, das ist eigentlich seit den 70er Jahren eine beliebte Produktionsmethode, weil du einfach wirklich hier zu dem Optimum deiner Vorstellung herankommst. Ja.
Und euer Studio, erinnere mich da kurz dran, ist es ein Heimstudio oder geht sie da wohin?
Wir haben ein Studio gemietet in der Nähe, wo ich wohne, in Wien. Und also unser eigenes Studio. Ich sage nur, wir haben einen Raum gemietet und ein Studio eingerichtet, schon vor 15 Jahren. Und haben also hier ein Partnerstudio im zweiten Bezirk, Artis Records, die uns dann den Mix machen und das Master. Da danke ich gleich mal dem Robert Eder für die Geduld und für die Genauigkeit. Und es ist also wirklich viele Komponenten spielen da zusammen, bis das so wird, wie es hier klingt. Also auch die Vocals sind mit einer Liebe fürs Detail gemacht. Wir haben hier pro Song circa 20 Tracks, alleine Vocals. Also das sind Stimmen, die wir mehrmals aufnehmen und dann so irgendwie links, rechts, Mitte in den Kopfhörer setzen und so. Das ist also wirklich viel, viel interessante Bausteinarbeit.
Bis es dann quasi den Sound hat,
den man haben vorstellen möchte. Wenn du zum Beispiel hernimmst Earth, Wind & Fire oder so, schau dir frühe DVDs an oder so, Die haben also auch so diesen Approach gehabt, da waren diese Gesänge da und das war irgendwie ein Guss, das Ganze. Und ich glaube, die haben auch sehr viel Liebe fürs Detail aufgebracht.
Und ich glaube, wenn man es wie bei Earth and Fire betrachtet, habe ich mal gehört, die haben einfach wirklich jede Woche stundenlang geprobt. Und das war natürlich nach etlicher Zeit der Proben der Sound, den man dann auf der Bühne hört. Heute ist das unmöglich, weil natürlich jeder Musiker, der nicht jetzt von einem Riesenkonzern unterstützt werden würde, ja, und ein Einkommen hätte, das ist ja heute nicht mehr,
ist in verschiedenste so vielen Projekten tätig.
Genau, in Projekten tätig ist oder sogar noch andere Jobs nebenbei macht. Und wie willst du dann mit einer Band im Detail so arbeiten, dass es so klingt, in der Genauigkeit, wie es eben mit diesem Overdub-Verfahren möglich ist? Ich glaube, das ist einfach die beste Lösung in den Umständen, in denen wir jetzt leben.
Absolut, es ist einfach ein Anpassen an die Situation, wo der Arbeitsalltag viel härter ist für Musiker und für Sänger, ja. Wo es einfach nicht anders zu machen ist, gerade auch, weil Zeit im Studio immer Geld kostet.
Ja. Und da sind wir ja wieder privilegiert in der heutigen Zeit durch die Möglichkeit, sich mit Computern und mit eigenem Equipment auszustatten, die das möglich gemacht haben und wo du dann wirklich daheim auch das Ganze dann nachbearbeiten kannst. Das gab es ja früher nicht. Gab 4 Tage Zeit, 4 Tage Budget und da muss alles im Kasten sein. Und heute hast du wirklich Zeit, wenn du das von deinem sonstigen Arbeitsleben her irgendwie leisten kannst, dir dafür Zeit zu nehmen. Dann das genau auszuarbeiten.
Das
ist
richtig, ja. Stimmt.
Und das genieße ich sehr. Also ist mein Leben.
Ja, 13 Songs. Gibt es welche, wo ihr sagt, absolute Favoriten werden auf jeden Fall am Freitag auch live gespielt?
Ja klar, gib mir mal das Album. Am Freitag hören wir Track 1, Track 2, Track 3, Track 4, Track 5, okay, Track 6, gut. Track 7, Track 8, Track 9, Track 10. Was wir nicht hören ist Track 12, den hast du heute angesprochen.
Ja, warum nicht Track 12? Das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt nicht, warum wird der nicht gespielt?
Na, hören wir uns mal an und reden dann drüber, gut?
Ja, gut.
Da geht's um Atomkrieg.
Das ist kein Grund, diesen Song nicht zu spielen, ne?
Ja, schauen wir mal.
Bombs are falling from the sky, but you can't see people die, cause the bottom was pushed much too often. If there's nothing else alive, I begin to realize, now it's time that the world pays a price. Now it's time that the world pays a price.
The Button war das.
Ja, genau, der rote Knopf.
Der rote Knopf. Seit den Zeiten des Kalten Krieges haben wir alle unser Konzept von, was ist der rote Knopf.
Mhm.
Das wird also nicht live gespielt, hast du gemeint?
Nein, wir haben mittlerweile an die 30 Stücke und wählen natürlich da schon irgendein Sammelsurium an Stücken aus, die uns wirklich für dieses Konzert ins Konzept passen. Ja. Und es ist doch irgendwie ein Stück eher fürs Wohnzimmer und wo man nachdenkt. Und am Freitag soll einfach eine Party gefeiert werden. Ne?
Das stimmt. Also ich finde ja diesen Song wirklich ganz fantastisch, aber ich gebe dir vollkommen recht. Auf eine Party, eine CD-Release-Party, passt er vielleicht weniger gut. Aber was ich besonders schön finde, ist einfach, dass das ein Beispiel ist an eurem neuen Album, wo man sieht, wie abwechslungsreich das ist.
Auf jeden Fall. Also das ist mir auch immer wichtig bei der Musik, dass man nicht in eine Vorabsehbarkeit hineingerät. Ja. Und dass man also trotz aller Wiederholungsfaktoren, die man ja natürlich auch braucht, weil man will sich ja auch heimelig fühlen beim Zuhören, beim Hören von Musik. Also es gibt es ja auch selbst bei Free Jazz gibt es irgendwie Wiederholungsfaktoren, wo der am Anfang und am Schluss genau dieselbe Melodieabfolge spielt. Das muss man sich nur dann wirklich ganz genau reinziehen, um das auch zu bemerken.
Ich glaube, vor der einen oder anderen Wiederholung ist auch der beste Free Jazzer nicht gefeit.
So ist es.
Ja, und auf der einen Seite heißt es immer, alles, was sich wiederholt, ist so furchtbar langweilig. Auf der anderen Seite ist alles, was sich wiederholt, auch etwas, das sich dann irgendwo festsetzen kann, nicht?
Nein, guter Mix ist immer das Beste. Ja?
Aber auf jeden Fall...
Kompromiss.
Aber auf jeden Fall... hat natürlich auch Marlo das, was man daran wiedererkennt. Im Sinne einer musikalischen Identität, finde ich gerade bei den Anfangsstücken, also Let Love Take Control und Funk Fellows.
Ja, Funkfellows ist eigentlich ein gutes Stichwort. So heißt das Album, genau. So heißt eigentlich unsere Band auch.
Genau, Marlo and the Funkfellows.
Als Zusatz, genau, Marlo and the Funkfellows. Übrigens, Marlo schreibt man mit Doppel-A, das ist so ein Wortspiel mit meinen ganzen Vornamen und Nachnamen. wenn ihr das im Internet sucht, www.marlo.at.
Genau. Und Stichwort, dann hören wir uns doch Funkfellows an.
Ja, gern.
Denn ich würde mal sagen, und ich denke, das ist ja bei jedem Musiker so, es gibt bestimmte Dinge, die sind identitätsstiftend, auch für den Musiker, ja, also soundstiftend. Und da würde ich sagen, sind die ersten beiden Nummern von eurem Album ganz klare Favoriten
Schön. Für
sowas. Also hier, Funkfellows.
Story about the Funkfellows. Good life. I tell you the way she's gone.
Ja.
Chaos am Schluss, ja.
Chaos.
Chaos, genau.
Chaos. Ja, aber aus dem Chaos entsteht ja meistens sehr viel Brauchbares.
So ist es.
So ist es, ja.
Ohne Chaos kann man noch gar nichts erschaffen.
Vor allem hat das Chaos sehr viel Energie.
Absolut richtig.
Und das richtig. Ist auch das, was euch erwartet, wenn ihr am Freitag zu uns kommt. Nämlich sehr lustvolle, leidenschaftliche, fröhliche, engagierte Musiker. Und wir versuchen euch allen diesen Funken weiterzugeben und euch einen wunderschönen, lustigen Abend zu machen.
Auf jeden Fall. Unser erstes Stück am Freitag wird auch gleich heißen Party.
Ja, auch eines der wirklich herausstechenden Songs, zumindest für mich, als ich so in die quasi vorab schon zu hörenden Songs reingehört habe, fand ich das doch sehr schön. Vor allem ja, Party, es gibt eh zu wenig Gelegenheiten im Feiern.
Ja.
Zu feiern im Leben, möchte ich immer noch sagen.
Mhm.
Also, liebe Alexandra, lieber Albert, fantastisch, dass ihr mich beehrt habt.
Sehr, sehr gerne.
Und das heutige Jazzcafé dadurch ganz besonders lustig und ganz besonders unterhaltsam
das war es.
Gewesen ist.
Genau, wir könnten fast als Trio auch mal auftreten.
Ja.
Haben wir gerade so.
Das ist definitiv zu überlegen.
Angenehmend, genau.
Das ist definitiv zu überlegen. Ja, aber ansonsten, ich denke mal, die Leute wissen jetzt, die Release-Party, das quasi erste Konzert, wo man die neuen Stücke von euch live hören kann, ist kommenden Freitag am 11.11.2011, wundervolles Datum, ab 20.30 Uhr im Reigen.
Genau, U4 Hitzing.
Genau, Hardegasse. Und insofern, ich wünsche euch wahnsinnig viel Glück mit dem neuen Album, auf das es auf allen Radiosendern dieses Landes gespielt werden möchte.
Danke.
Ja. Danke sehr.
Und ich freue mich also schon irrsinnig, denn ich hoffe, es folgen ja am Anschluss an die Release-Party dann auch demnächst Konzerte.
Auf jeden Fall, ja.
Wo man euer neues Material hören kann. Und ansonsten gibt es von eurer Seite auch noch etwas, das noch unter die Leute geworfen werden müsste vor dem 11.11.
Mehr Miteinander.
Mehr Miteinander.
Alex?
Mehr Miteinander, mehr gute Musik, mehr Leidenschaft.
Ja, auf jeden Fall. Weniger Reglements, oder wie man sagt.
Genau, weniger Reglements, mehr Leidenschaft in
mehr
in
Freiheit im Sein, im Menschsein, im sich ausbreiten in seinem Dasein, ja.
Absolut. Dann würde ich fast sagen, faden wir doch aus mit dem Party-Song, den wir vorhin angesprochen haben.
Genau, Track 10.
Track 10, den wird man auf jeden Fall auch hören am Freitag.
Genau, ist unser Opener.
In diesem Sinne, ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr vorbeigeschaut habt.
Vielen Dank dir, Ranthild.
Und wünsche all meinen Hörern noch einen entzückenden Sonntagnachmittag.